dann hat man uns schon eine ganze Weile mit dem Thema auseinandergesetzt, die Grundlage der Lehre der Apostel, ihr Kern und ihr Zentrum, Christus als gekreuzigt, sein Sühneopfer, sein Blut, natürlich dann auch Christus der Auferstandene, aber wir fangen erstmal an mit dem Thema Christus der Gekreuzigte und was sein Blut für uns bewirkt hat. Und wir hatten letztes Mal angefangen, wie wir das Blut auch praktisch anwenden. Weil diese Dinge, die Jesus uns am Kreuz erkauft hat, die sind alle vorhanden und die sind hundertprozentig da. Und für uns gilt es, diese Dinge im Glauben zu empfangen. Alles im Reich Gottes empfangen wir durch den Glauben und behalten wir und bewahren wir durch den Glauben. Das ist wichtig. Wir werden es noch sehen, warum. Aber das Blut, was Jesus als heiliges Opfer für uns dort an diesem Sühneopfer vergossen hat und dann auch auf der himmlischen Bundeslade für unsere Versöhnung und Frieden mit Gott, für unsere zukünftige Gerechtigkeit dann, wenn wir es im Glauben empfangen, vergossen hat, dieses Blut ist genau noch so wirksam und wir müssen es anwenden. Und das Erste, was wir dort herausgearbeitet haben aus Römer 3, wir brauchen Glauben an das Blut. Wir brauchen Glauben an das Sühneopfer. Ohne dass du glaubst, dass das Blut von Jesus Christus für dich vergossen wurde am Kreuz und dass es seine volle Kraft und Macht bis heute noch besitzt, ohne den Glauben an das Sühneopfer, wie es dort im Römer 3 steht, wird es schlecht eine Wirksamkeit geben für dich. Das heißt, du wirst es akzeptieren als eine theoretische Tatsache, die du im Wort Gottes gelesen hast, aber es wird für dich nicht diese Bedeutung haben, weil du es nicht anwendest. Also Glauben bedeutet, ich erkenne diese Wirksamkeit in seinem Blut. Ich achte es, ich wertschätze es. Ich habe Ehrfurcht vor dem, was Jesus für mich getan hat. Und der zweite Punkt durch das Blut Jesu, der praktische Vollzug, wenn ich das Blut anwende, habe ich immer, alle Zeit freien Zugang zu Gott. Der Vorhang ist zerrissen, wir können jederzeit in seine Gegenwart hineintreten. Dann hatten wir den Punkt 4, was das Abendmahl betrifft, tägliches Einnehmen des Abendmahls. Damit hole ich mir das immer täglich vor mein inneres Auge. Dieses tut zu meinem Gedächtnis und ihr verkündigt meinen Tod, bis dass er kommt. Amen. So, und da hatte ich den Punkt 3 übersprungen und dort werde ich mal heute weitermachen. Aber zum Punkt 1 nochmal, diese Hochachtung, diese Wertschätzung, diese Ehrfurcht, die wir vor Jesus und dem, was er für uns getan hat, vor dem Vater haben sollen, das soll unser Herz richtig erfüllen. Amen. So, und wir hatten dieses heilige Sühneopfer aus dem alten Bund heraus, man stärker erarbeitet, wie das im alten Bund gewesen ist. Und wenn du das verstanden hast, kannst du auch verstehen, was Jesus im neuen Bund für uns getan hat. Und jetzt lasst uns das mal aus einer anderen Sichtweise betrachten. Und zwar nochmal am Anfang, um diesen Wert nochmal rauszuarbeiten. Lasst uns das, was Jesus für uns getan hat, mal aus der Sicht der alttestamentlichen Propheten betrachten. Weil laut Epheser 2,20 ist die Gemeinde Jesu Christi gegründet auf der Grundlage der Apostel, also der Ersten, die Jesus gesehen haben, Paulus natürlich mit dazu, und auf der Grundlage der Propheten. Und damit meint Paulus nicht diese Propheten heutigen Tages, sondern er meint die Propheten des Alten Testamentes, die alle die Ankunft des Messias vorhergesagt haben. Seine erste wie die zweite, aber es geht um die erste Ankunft, wo er das Opfer vollbracht hat. Das heißt, die alttestamentlichen Propheten, angefangen von Jesaja, Jeremia und so weiter bis hin zu Sacharja, sie hatten alle eine innere Schau, sie hatten eine Sichtweise, dass der Messias, Gottes Sohn, auf diese Erde kommen wird. Und sie haben von Gott, vor allen Dingen Jesaja, ganz starke prophetische Visionen, Bilder, Himmelsentrückungen von Gott direkt gehört, was den Messias betrifft. Amen. Und auf diesen Prophezeiungen ist die Gemeinde gegründet und mit dem, was die Apostel dann weiter gepredigt haben. Das gehört zusammen. Und Petrus bringt das so richtig gut zum Ausdruck hier im ersten Petrusbrief in Kapitel 1 und ab Vers 10. bis 12. Und da sagt er hier, wegen dieser Errettung haben die Propheten, also er meint die alttestamentlichen Propheten, kann man es vielleicht beeinblenden, die Schriftstelle, 1. Petrus 1, ab Vers 10, wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte, nämlich durch die alttestamentlichen Propheten. Und ihnen, also diesen Propheten, wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, nämlich der Apostel, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Wiederum, ich habe das mal bewusst noch rausgenommen, diese Wertschätzung, diese Hochachtung, diese Ehrfurcht vor dem, was Jesus für uns getan hat, jetzt mal aus dieser Blickrichtung eines alttestamentlichen Propheten, zum Beispiel Jesaja, der am meisten davon prophezeit hat. Sie hatten eine klare Offenbarung, was kommen wird, nämlich das Leiden des Christus und die darauf folgende Herrlichkeit. Und sie haben innerlich nachgeforscht, wann wird es denn endlich geschehen? Auf was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete? Und sie haben erkannt, sie prophezeien und werden es nicht erleben. Jesaja hat ca. 800 vor Christus gelebt, 780 Jahre vor Christus ungefähr. So, und die letzten Propheten waren dann Malachi 400 vor Christus. Sie haben alle ein Zeugnis vom Messias gehabt. Sie haben aber erkannt, sie prophezeien uns und sie werden es selbst nicht erleben. Amen. Sie haben diese Fülle der Gnade, die uns zuteil geworden ist in Christus, wenn wir Jesus angenommen haben, haben sie in ihrer ganzen Ausmaß, haben sie prophetisch schon erkannt. Und im Wort Gottes ist uns das alles niedergeschrieben. Und in Jesus wurde alles erfüllt. Amen. Das heißt, wenn heute ein alttestamentlicher Prophet hier wäre, zum Beispiel Jesaja, nehmen wir ihn mal, wenn er jetzt in unserer Mitte wäre und er würde uns hier sehen und er würde sagen, Mensch, das, was ihr erlebt, diese Wiedergeburt im Geist, dass ihr in Christus seid, dass eure Sünden euch vergeben wurden, dass ihr reingewaschen seid durch das Blut von Jesus, dass ihr Versöhnung, Frieden mit Gott, dem Vater habt, dass der Vorhang zerrissen ist, dass ihr Zugang habt zu diesem Gott, der im alten Bund verborgen war. Nur einmal durfte der Hohepriester im Jahr dort Zutritt haben. Ihr dürft jetzt jederzeit dort rein. Ihr habt alle Zeit Vergebung, Reinwaschung von eurer Sünden. Nicht nur Bedeckung durch das Opferblut eines Tieres. Ihr habt einen Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, der im Himmel ist und nicht einen, der auf der Erde ist und dann, wenn er 70, 80 ist, dann abgelöst wird von seinem Sohn. Ihr habt die wunderbaren, die besten Verheißungen und vor allen Dingen habt ihr etwas, was Gott seit vor Erschaffung der Welt beschlossen hat, aber seitdem war es 4000 Jahre verborgen, nämlich dieses große Geheimnis, was Paulus sagt, was den Aposteln und Propheten mitgeteilt wurde. Christus, der Sohn Gottes, der Messias, in euch die Hoffnung auf Herrlichkeit. Amen. Alle alttestamentlichen Propheten hatten den Heiligen Geist auf sich. David, der König, ebenso. Der Heilige Geist kam auf sie, das Wort des Herrn geschah zu ihnen und sie empfingen es. Und teilweise Hesekiel und Jesaja wurden auch in den Himmel entrückt. Aber der Heilige Geist konnte nicht in ihnen wohnen, weil ihr Herz noch nicht erneuert wurde durch das Opfer von Jesus. Sie hatten immer noch ein altes Herz, obwohl sie gläubige Gerechte waren. Aber diese Erneuerung des Herzens, diese innere Wiedergeburt, diese Reinigung des Herzens durch den Glauben, durch die Gnade, konnte nur durch Christus geschehen. Amen. Und das haben sie alles gesehen in ihren prophetischen Visionen und Worten und Bildern. Und sie haben gemerkt, wir kommen nicht dahin. Wir gehen von dieser Erde, ohne das zu erleben. Wir bleiben im alten Bund, obwohl wir gerecht sind. Und das, was wir heute haben, danach hatten sie Verlangen. Amen. Dass der Heilige Geist nicht nur auf einen Menschen kommt, sondern beständig in einem Menschen wohnt. Und das ist dieses große Geheimnis, was Gott möglich gemacht hat in Christus. Amen. Und wir nehmen das oft so selbstverständlich. Wir denken, okay, Christus in uns, das Blut wäscht uns, ja, danke Herr, das Kreuz. Versteht ihr? Wir brauchen wieder diese Hochachtung, diese Wertschätzung, diese Ehrfurcht vor dem, was Gott in seiner Liebe für uns getan hat. Und der Messias, der Mensch geworden ist, um für uns zu sterben, aufzustehen und eine neue menschliche Schöpfung hervorzubringen, den zweiten Adam. Und jeder, der an ihm ist, hat ewiges Leben. Amen. Lasst euch das mal richtig vom Heiligen Geist auf das Herz schreiben. Amen. Wir dürfen das nie verlieren. Diese Hochachtung, diese Wertschätzung und diese Ehrfurcht vor dem, was der Vater und Jesus für uns getan haben. Amen. Jetzt mal aus der Sicht eines alttestamentlichen Propheten. Aber gehen wir nochmal weiter. Es gibt noch geistliche Wesen, die alles mitbekommen haben, die den Sündenfall mitbekommen haben, die die Erwählung Abrahams und des jüdischen Volkes miterlebt haben, die aber auch den Fall Israels in Götzendienst miterlebt haben und die Ankunft des Messias miterlebt haben und die Gemeinde bis heute begleitet haben. Und was sind das für Wesen? Gottes Engel. Amen. Und das steht hier. Petrus bringt nicht nur die alttestamentlichen Propheten, sondern auch die Engel ins Spiel. Und er sagt im letzten Teil des Verses 12, das Evangelium, welche die Apostel euch verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Amen. Das jetzt mal aus einem dritten Blickwinkel. Lasst uns mal die Errettung, die Erlösung, dieses Sühneopfer und das, was du in Christus empfangen hast, aus dem Blickwinkel eines Engels Gottes betrachten. Das sind Dinge, wo die Engel hineinzuschauen begehren. Sie haben den Sündenfall erlebt. Sie haben den Fall Luzifers erlebt und sind Gott treu geblieben. Und sie haben den Sündenfall des Menschen erlebt. Wie der Mensch sich vollkommen abgewandt hat von Gott, in Rebellion gegangen ist gegen seinen Schöpfer und sich bewusst Satan untergeordnet hat und somit wurde Satan sein Herr und sein Vater. So, und diese rebellische, abgefallene Menschheit, das hat natürlich dann auch die Auswirkungen auf die Schöpfung gehabt und dieses Thema müsste mal in den Kirchen gepredigt werden, die auf dem Zug des Klimawahns aufgesprungen sind, was der Ursprung der Umweltverunreinigung eigentlich ist. Und wie man das wieder umkehrt. Die Engel haben das alles miterlebt. Auch die Liebe Gottes, die er zu seinem Volk Israel hatte. Und dann der Götzendienst 721 vor Christus. 10 Stämme bis heute in die Verbannung oder Zerstreuung weltweit. Ein paar sind schon zurückgekehrt, aber es sind immer noch welche, die irgendwo... Der Messias, wenn Jesus kommt, wird er sie sammeln. Amen. Die Engel haben das gesehen, wie untreu das auserwählte Volk Israel, das Erwählte, dem die Bündnisse gehören, die Vaterschaft, die Sohnschaft, die Verheißung des Alten wie des Neuen Bundes, denen der Messias bezeugt wurde, dass er aus dem Fleisch, aus ihnen hervorgehen wird, nämlich von einer Jungfrau geboren, Immanuel, Gottes mit uns, Jesaja 7. Sie haben das alles miterlebt. Und dann 586 vor Christus, der Fall Judas und Jerusalems wegen Götzendienst. Jahrzehntelang haben die Propheten prophezeit, kehrt um, tut Buße, kehrt zurück zu eurem Gott. Nein, was haben sie gemacht? An ihren Götzen festgehalten, bis es einen Punkt of no return gab. Und das haben die Engel alles miterlebt. Und die haben gesagt, Mensch, was für eine Gnade, was für ein Erbarmen, was für eine Langmut hat unser Vater im Himmel. Warum macht er der Sache nicht einfach mal ein Ende hier auf der Erde? Er streckt sich, wie Gott sagt in den Propheten, Tag und Nacht strecke ich mich aus nach meinem Volk, aber sie wollen nicht umkehren. Sie haben ihr Herzen verstockt und verhärtet. Das ist heute genau noch so wie damals. Und die Engel sehen seine Langmut und Güte und Geduld. Und dann kommt es zu diesem Gipfel, wo Jesus, der Sohn Gottes, den sie kennen, der zur Rechten des Vaters ist, vom Vater ausgegangen, sich aufmacht, der all seine Göttlichkeit im Himmel ablegt, all seine Herrlichkeit, die er hatte vom Vater, legt er, steht im Philipper 2, er hat diese himmlische Herrlichkeit abgelegt und er wurde Mensch wie wir. Er kam nicht einfach in einen erwachsenen Mann, kam rein, sondern er wurde Mensch, als ein Embryo im Bauch einer Jungfrau, eines Menschen. So klein hat sich Jesus gemacht. Amen. Und das sind Dinge, in die die Engel hineinzuschauen begehren. Das haben sie nicht verstanden, nicht begriffen. Die haben gedacht, was geschieht denn hier? Welches Maß an Langmut, Güte und Menschenliebe hat denn unser Vater, dass er seinen Sohn in den Leib einer menschlichen Frau hineingibt? Der Heilige Geist kam über sie und das Göttliche, was in ihr geboren wurde, sollte Gottes Sohn heißen. Gott hat damit seine Prophetie erfüllt, die erste, die es gibt in der Schrift, wo er sagt nach dem Sündenfall zu Satan, der Same, der Nachkomme der Frau, wird dir den Kopf zertreten. Amen. Heute wird diskutiert, weil Jesus aus der ganzen Generationslinie von Josef oder Maria entstanden. Da kann er doch nur Mensch sein, nicht Gott. Nee, dadurch, dass Jesus in den Leib einer Jungfrau kam, hat er das prophetische Wort Gottes erfüllt. Diese leibliche Herkunft von Maria und Gott kam auf ihn, dass er Gott wurde und Gottes Sohn hier auf dieser Erde, erfüllt nur die Schrift. Amen. Weil es brauchte ein makelloses Opfer, einen makellosen Menschen ohne Sünde, um stellvertretend das Sühneopfer zu verbringen. Amen. Christus gekommen ins Fleisch. Das war eine der Botschaften, die die Gnostiker mit aller Macht konfrontiert haben in der ersten Gemeinde und bis heute ist das so. Der überwiegende Teil der evangelischen Pfarrer glaubt nicht mehr an die Jungfrauengeburt von Jesus Christus. Lass uns zurückgehen zur Lehre der Apostel. Wenn du das nicht glaubst, hat deine Errettung keinen Sinn. In alle Ewigkeit. Da machst du dir vielleicht ein frommes Leben, aber in der Ewigkeit gehst du verloren. Die Engel haben das gesehen, wie Jesus von seinem eigenen Volk abgelehnt wurde. Jetzt war der Messias auf der Erde, der durch die Propheten prophezeit wurde. Er war hier. Und er wurde von 12 sind ihm nachgefolgt. Einer davon hat ihn noch verraten. Und trotzdem sagt Jesus zu ihm, mein Freund, als er ihm diesen Judaskuss gibt. Sie haben gesehen, wie das auserwählte jüdische Volk der damaligen Zeit sich gegen ihren eigenen Messias wandte, der ihnen prophezeit wurde durch ihre ganzen Propheten. Die Engel haben gesehen, wie die Hohepriester, die Schriftgelehrten, die Ältesten Israels, Jesus den Römern überliefert hatten und wie er dann durch die Hand der Heiden gekreuzigt wurde. Das ist etwas, was die Engel nur mit Staunen betrachtet haben. Etwas, wo sie hineinzuschauen begehren. Amen. So eine tiefe Liebe, dass Gott selbst der allerhöchste Schöpfer. Die Engel wissen, wer Gott ist. Die stehen in seiner Gegenwart. Sie bekommen ihre direkten Befehle von ihm. Nebenbei bemerkt, wir haben niemals die Autorität, Engeln zu befehlen. Ja, es gibt jetzt auch so Lehren, wo man den Engel dessen dahin schickt und das. Das steht uns nicht zu. Steht nirgendwo in der Schrift. Gott sind sie direkt unterstellt. Und er sendet sie für dich. Nicht bloß ein, manchmal mehrere, um dich zu schützen. Amen. Weil es gibt Mächte der Finsternis, die in unwahrscheinlicher Anzahl noch auf dieser Erde sind, die dich zerstören wollen. Deswegen umgibt er dich von einem Ring von Engeln, aber dein Vater sorgt dafür. Amen. Versteht ihr? Und diese Engel haben diese Liebe Gottes und die Liebe des Messias erlebt. Und sie können es bis heute noch nicht richtig erfassen, wie Gott sich diesem rebellischen Menschengeschlecht zugewandt hat. Amen. Hochachtung, Wertschätzung, Ehrfurcht. Das ist das, was die Engel prägt. Das ist das, was sie bewegt, wenn sie an das Sühneopfer von Jesus Christus zurückdenken, das sie ja miterlebt haben. Amen. Lass es uns ihnen gleich tun, denn die Engel sind erlöst. Wir sind erlöst worden und wir müssen in dieser Erlösung bleiben. Amen. Und das geschieht in erster Linie durch, ich sage es nochmal, durch Hochachtung, Wertschätzung, Ehrfurcht und Glaube. Amen. Wenn du diesen Dingen bleibst, dir das immer verinnerlicht, deswegen ist das Dägische auch mal so wichtig. Natürlich mit der richtigen Herzenshaltung. Dann bleiben wir in ihm. Amen. So, jetzt machen wir mal mit dem Thema weiter. Die vergebene, Thema Nummer 3, das Blut von Jesus Christus anwenden. Und zwar praktisch in der Vergebung. Du empfängst deine Vergebung, indem du Buße tust und zu Jesus kommst und wiedergeboren wirst. Wirst du reingewaschen, gerechtfertigt und geheiligt. Jesus stellt dich vollkommen wieder her. Er gibt dir seine Gerechtigkeit. Und ich fand es sehr gut, dass Lydia das letzte Woche hier zum Familiengottesdienst richtig bildlich dargestellt hat. Das war richtig, richtig gut. Also ich habe sie hinterher zu ihr gesagt, es war so super, das hätte man sollen filmen. Das war richtig, richtig gut. Das ist ein Teil, von dem ich jetzt hier rede. Die Kinder werden sich daran erinnern, die Erwachsenen mit, wurde hier bildlich dargestellt. Ja. Claudia kann sich in ihrer Rolle noch erinnern. Also ein was ist da nicht gelungen, grimmig zu schauen. Irgendwie ist dir das nicht gegeben. Ja, das war echt super. Aber lass uns dann mal in dieses Thema einsteigen, weil das ist das zentrale Thema. Wie wende ich das Blut von Jesus Christus in Bezug auf die Vergebung, auf mein persönliches Leben, auf meine Sünden und Verfehlungen an? Und das ist das ein zentrales Thema der Lehre der Apostel. Und das ist eines der zentralsten Themen, die heute ganz stark angegriffen werden. Warum? Weil Satan hat ein Interesse, dass du das Blut zur Reinwaschung von deinen Sünden täglich nicht anwendest. Denn wenn du das nicht anwendest, dann stapelt sich dein Register beim Herrn und es gibt ein Buch, wo all unsere Taten, unsere Worte und unsere Gedanken niedergeschrieben werden. Und nur durch das Blut von Jesus, indem ich das anwende, wird es aus meinem himmlischen Buch der Werke, steht im Wort Gottes, die Bücher wurden aufgetan. Nicht nur das Buch des Lebens, sondern auch das Buch der Werke, der Taten, der Worte und der Gedanken. Und nur durch das Blut von Jesus, wenn ich das anwende, wird das reingewaschen. Amen. Und Satan hat nur ein Interesse, dass es nicht geschieht. Amen. Und diese ganzen Hyperquest-Lernen, die du heute hörst, haben ein zentrales Thema, nämlich, dass du deine Sünden nicht mehr bekennen musst. Nur bei deiner Bekehrung und danach geschieht alles automatisch, weil du das im Glauben angenommen hast, dass Jesus deine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden bereits vergeben hat. Deswegen brauchst du kein Sündenbekenntnis mehr. Das ist eine dämonische, teuflische Lehre. Ich sage es nochmal, diese Lehre kommt aus der Hölle und nicht aus dem Himmel. Ein geistlicher Leiter hat vor Jahren zu mir gesagt, der von diesen Hyperquest-Lehrern stark beeinflusst war. Er hat zu mir gesagt, das ist doch viel zu kompliziert, jeden Tag meine Sünden zu bekennen. Das geht ja gar nicht, das ist mir zu anstrengend. Jesus hat doch für meine vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Sünden bereits bezahlt. Ich nehme das nur in Anspruch, was am Kreuz geschehen ist, alles bezahlt und so lebe ich mein Leben. Und das ist nicht nur einer, der das sagt, es sind immer mehr, die das lernen. Ich hatte das schon vorbereitet, was ich heute sagen wollte. Und dann hatte ich noch mal ein Zeugnis gehört, das ähnlich war wie das von Deo Ness. Von einer Frau aus Afrika, die ist während der Geburt gestorben. Das Kind wurde dann bei Kaiserschnitt geholt. Und die war dann, und ein Engel hat sie dann an ähnliche Orte geführt, wo Theo gewesen ist, nämlich verschiedene Abteilungen in der Hölle gesehen. Und eine Abteilung in der Hölle war gefüllt mit Pastoren, Lehrern, geistlichen Leitern aller Nationen. Und ihr wurde dasselbe gesagt wie Theo. Diese Lehrer haben nur die Hälfte meines Wortes gepredigt. Sie haben Gnade, Liebe und Versöhnung gepredigt. Sie haben das, was den Leuten gefällt, ne? Das ist ja gut. Aber die andere Seite, nämlich echte Buße, Sündenvergebung, Heiligung, haben sie weggelassen. Deswegen sind hier in der anderen Abteilung der Hölle so viele sogenannte Christen gelandet, weil sie diesen Lehrern geglaubt haben, die zu ihnen gesagt haben, eure vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Sünden sind bereits vergeben, ihr braucht da nichts mehr tun. Ich sage, dieses Thema ist ein zentrales Thema und hier geht es um ewiges Leben und ewigen Tod. Deswegen ist es wichtig, sich mal mit diesem Thema wieder mal ganz neu auseinanderzusetzen. Und diese Lehrer und diese Leiter, die dort in der Hölle waren, sie haben sicher einen guten Dienst gehabt, die haben auch sicher Wunder und so weiter erlebt, alle Dinge. Es gab dort auch eine andere Abteilung, wo andere falsche Propheten, falsche Lehrer waren, die durch falsche Zeichen, Wunder, durch dämonische Kräfte gewirkte, die Leute angezogen haben, um ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Das gibt es auch. Aber ich rede jetzt davon, von dem Thema. Aber sie sind dort gelandet, weil ein Lehrer ein viel schärferes Urteil abfängt. Laut Jakobus-Brief. Weil das, was er spricht, hat Auswirkungen auf viele, die ihn hören. Und da gibt es leider so viele Menschen heutzutage, die diese Botschaften, diese Lehren einfach so annehmen, weil es ihnen gut tut. Dem Fleisch tut das gut. Du brauchst nicht mal Buße tun. Du brauchst nicht mal deine Sünden vergeben lassen. Das ist viel, wie dieser geistliche Leiter zu mir sagte, das ist doch viel zu anstrengend. Das macht man doch heute nicht mehr. Warum gehen diese Menschen, diese lieben Geschwister nicht ins Wort Gottes und sagen, hier steht etwas anderes. Und die Lehre der Apostel war etwas anderes, wie was heute gepredigt wird. Wir hatten ja eine Weile die Jugend hier aus der Gemeinde, bis Sarah und Konrad jetzt am Freitag wieder das neu übernommen haben. Und wir haben viel, eine super Zeit mit den Jugendlichen gehabt. Und an einem Abend haben wir mal so eine Video eingeblendet von der Erweckung von Pensacola. Weil diese Generation jetzt, die hat das, was vor 30 Jahren war, oder reichlich 25 Jahren, Mitte der 90er Jahre, die haben das nicht miterlebt. Die sind da noch nicht so da gewesen. So, und dann haben wir beim Herrn schon, aber noch nicht auf der Erde. Und dann haben wir ihnen damals so ein Video erlebt, die kannten ja alle Englisch, haben wir das mal eingespielt und wir haben gesagt, das ist die letzte wahre Erweckung gewesen in der westlichen Welt. 1 Million Menschen sind dort nach Pensacola in dieser 3,5 Jahren und haben 1 Million haben dort Buße getan, abgefallen, sind zurückgekommen zum Herrn. Und dieser Steve Hill, das war ein sehr hervorragender Evangelist, der die Sache immer auf den Punkt gebracht hat. So etwas findest du heute noch nicht mehr so oft, immer weniger. Lasst uns an das Wort Gottes rangehen, am Wort Gottes festhalten und an dem orientieren. Lasst uns das Steuerrad festhalten und den klaren Kurs beibehalten, egal wie die Winde, die Stürme der falschen Lehre und des ganzen Desasters auf dieser Erde wirken und wehen. Halte das Steuerrad fest, halte den Kurs bei. Amen. Lass dich nicht beirren, weder noch von links noch von rechts. Und es ist nicht nur wichtig, dein persönliches Steuerrad, den Kurs beizubehalten, dass das Wort Gottes dir navigiert, sondern es ist auch wichtig, dass ein Schiff im Sturm in Bewegung bleibt. Das habe ich gelernt von dem Klaus. Erkennt ihr noch? Der war die letzten halbe Jahr, ne? Da hat sich bekehrt, ein halbes Jahr vor seinem Heimgang. Da hat er ganz schweren Krebs. Da war dann teilweise noch hier. Ich habe ihn dann noch im Krankenhaus besucht, bevor er heimgegangen ist. Und er ist im Frieden zum Herrn gegangen. Und der war in seinem Berufsleben, in der DDR war er zweiter, wie nennt sich das, Maschinistoffizier auf der Handelsflotte der DDR. Und er hatte das Vorrecht, alle Kontinente in der zur Zeit der DDR, alle Kontinente mit seinem Schiff zu bereisen. Und er sagte zu mir, wenn dieses große Handelsschiff eine Havarie hat auf stürmischer See, ist es eine sehr gefährliche Angelegenheit, weil das Schiff in dem Moment nicht mehr angetrieben wird. Und dann wenn die Wellen von der Seite kommen, kann es sein, dass das Schiff dann kentern kann. Und er sagte, und wir hatten alle Ersatzteile, hatten wir alle parat. Und er musste dann seine Mannschaft kommandieren und kontrollieren, was alles kaputt war. Und wir mussten innerhalb kurzer Zeit diesen Schaden beheben, dass die Maschinen wieder anlaufen, dass das Schiff wieder auf Kurs kommt und wieder fährt. Also das sind so diese kritischen Momente, wenn ein Schiff kentern kann. So, und genauso ist es für unser Leben als Christ. Wir müssen den Kurs beibehalten und wir dürfen aber auch nicht stehen bleiben. Deswegen sagt das Wort Gottes, wachst im Glauben, nehmt täglich zu, lauft euren Lauf und richtet euch auf das Ziel aus. Das heißt, es ist auch für uns, die wir unser Leben als Christ leben, sehr gefährlich, wenn wir auf der Stelle stehen bleiben. In Bewegung bleiben und Kurs beibehalten. Dann schneidest du alle Wellen und kommst am Ziel an. So. Und was hindert uns, auf der Stelle stehen zu bleiben? Und ein Großteil davon ist nicht bekannte Sünde. Unbekannte Sünde in Gedanken, Worten und Taten hindern dein Glaubenslebensschiff am Bewegen, am Fortgang. Weil Sünde bringt immer Trennung zwischen dir und Gott zuerst. Und der Lohn der Sünde ist der Tod. Und es ist genauso bei einem Christen. Sünde in unserem Leben, die nicht bekannt wird, bringt Tod. Und zwar zuerst in dein geistliches Leben. Das geistliche Leben fährt runter. Das Gebetsleben fährt runter. Das Wort Gottesstudium fährt runter. Die Anbetung, die Danksagung dessen, was ich am Anfang gesagt habe, was Jesus für dich getan hat. Es geht immer weiter zurück. Du bekommst immer mehr eine Distanz zu Gott. Bis zu dem Tag, wo du deine Sünden bekennst, sie wegwaschen lässt durch das Blut Jesu und die Nähe zu Gott ist wieder da. Amen. Deswegen ist es wichtig, sich mit diesem Thema mal bewusst auseinanderzusetzen. So, das Blut von Jesus im Sühneopfer, nochmal zur Wiederholung, das wirkt drei Dinge. Erstens, es stillt den Zorn Gottes, deiner persönlichen und meiner Sünden. Zweitens wirkt es Gnade, Vergebung, Versöhnung, Frieden mit Gott. Und drittens, es stellt den gerechten Zustand wieder her. Das wirkt das Blut, wenn wir um Vergebung bitten. Und der Zusammenhang zwischen dem Punkt 1 und 2 habe ich euch als Jesaja schon mal, haben wir das rausgearbeitet, dass all unsere Sünden zuerst den Zorn Gottes herausrufen, hervorrufen. Und dass Jesus zuerst um unserer Sünden willen den Zorn Gottes getragen hat und dann die Vergebung für unsere Sünden dargebracht hat durch sein Blut. Und so müssen wir auch an das Thema Vergebung rangehen. Das heißt, all unsere Sünden, die wir als Christ noch praktizieren können, in Gedanken, Worten und Taten betreffen immer zuerst unsere Beziehung zu Gott. Auch wenn wir einen Menschen verletzen, bewusst oder unbewusst, durch Worte oder Unterlassung, ist es immer, dass wir zuerst gegen Gott sündigen und dann gegen den Menschen. Auch in Gedanken. So, und dieses Prinzip, was, wie gesagt, das haben wir ausführlich aus Jesaja rausgearbeitet, was Jesus am Kreuz getragen hat, dieses Prinzip hat uns auch Jesus hinterlassen im Neuen Testament. Lass uns mal reinschauen. Das ist eine ganz bekannte Stelle, das kennt ihr alle, aber dort siehst du dieses Prinzip, was Jesus uns hier vermittelt, was die Vergebung betrifft, und zwar in Lukas 15, Vers 18. Dort ist diese Begebenheit, wie gesagt, die ihr alle kennt, vom verlorenen Sohn. Und als dieser verlorene Sohn innerlich erkennt, wo er gelandet ist aufgrund seiner Sünde und sich von seinem Vater getrennt hat, dann sagt er hier im Vers 18, ich will mich aufmachen, ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Und dasselbe macht er tatsächlich auch. Er denkt das nicht bloß oder sagt sich das, sondern er setzt das auch in die Tat um. In Vers 21, als er zu dem Vater gekommen ist, sprach der Sohn zu ihm, Vers 21, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Das heißt, Jesus hinterlässt uns hier dasselbe Muster, dass die Sünde dieses verlorenen Sohnes, der das Erbteil durchgebracht hat mit zwielichtigen Personen und dann am Ende nichts mehr hatte, dass dieser sagt, ich will zu meinem Vater, ich will zurückgehen, ich will meine Beziehung zu meinem irdischen Vater wiederherstellen. Und das ist ein Gleichnis von uns, die Beziehung zu unserem himmlischen Vater wiederherzustellen. Und er geht nicht hin und sagt, Vater, es tut mir leid, dass ich dein ganzes Geld hier verprasst habe, nimm mich wieder zu Hause an. Oder lass mich wenigstens als dein Knecht arbeiten. Seht ihr, was Jesus uns hier ganz klar vermittelt? Er sagt, ich habe gesündigt gegen den Himmel, also gegen Gott und vor dir. Also alles, was Sünde betrifft, in unserem Leben ist in erster Linie gegen Gott. Weil Gott, warum? Weil Gott hat uns ohne Sünde geschaffen im Garten Eden, in sein Ebenbild. Und alle Sünde in Gedanken, Worten und Werken, die wir tun, ist eine sogenannte Zielverfehlung. Sünde im Griechischen heißt zu Deutsch Zielverfehlung. Das kommt aus dem Bogensport. Wenn du beim instinktiven Bogenschießen deinen roten Punkt anvisierst und dann, ne, dann hast du die Augen, Gehirn, Auge, Handkoordination, dann lenkt deine Hand automatisch dorthin. So, und dann haben die immer, wenn da daneben geschossen hat, dieser Schütze da, haben die immer gerufen, Sünde. Also, das heißt Zielverfehlung. Das heißt, unsere Sünde in diesen drei Bereichen unserer Persönlichkeit ist jedes Mal eine Zielverfehlung. Wir verfehlen das Ziel, was Gott mit unserer Erschaffung bereitet hat. Nämlich wir sind geschaffen als sein Gegenüber, um heilig zu sein, wie er heilig ist. Deswegen ist jede Sünde, die wir begehen, eine Zielverfehlung und zuerst gegen Gott und dann gegen den Menschen. Gehen wir mal noch weiter zurück. Das war auch im Alten Testament sehr klar, dieses Prinzip. Und lasst uns mal David anschauen, in Psalm 51. Und David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, obwohl er Ehebruch begangen hat und den Mann dieser Frau von Bathseba umbringen lassen hat. Er hat dann Buße getan und er hat hier sein offenes Buß- und Schuldbekenntnis niedergeschrieben im Psalm 51. Und dort sagt er, wiederum müsst ihr den Hintergrund verstehen, das ist nachdem er Ehebruch begangen hatte mit Bathseba, nachdem Uria, ihr Mann, im Kampf auf Befehl Davids hin umgebracht wurde. Das heißt, David war ein Mörder und ein Ehebrecher. An wen hatte er gesündigt? An dieser Frau, indem er ihren Mann nahm, und sie praktisch Ehebruch, ne? verunreinigt hat und er hat gesündigt an ihrem Mann, indem er ihn umbringen lassen hat. Und was sagt David hier in Vers 5 und 6? Er sagt, denn ich erkenne meine Übertretungen und meine Sünde ist alle Zeit vor mir. Er hatte Überführung von dem, was er getan hat. Und dann sagt er in Vers 6, an dir, o Gott, allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst, wenn du redest und rein dastehst, wenn du richtest. Und er sagt hier nicht, ich habe an Uriah und an Bathseba gesündigt mit meinen Daten, die alle Zeit vor meinem inneren Auge sind, sondern Gott, an dir allein habe ich gesündigt getan, was böse ist in deinen Augen, nämlich eine Zielverfehlung, damit du Recht behältst, wenn du redest, rein dastehst, wenn du richtest. Verstehen wir? Natürlich hat David dann auch Buße getan und gesagt, Herr, vergib mir, dass ich Ehebruch begangen habe und Mord. Aber es war in erster Linie gegen Gott. Und so ist es auch, was unser Leben betrifft. Das Prinzip ist immer noch dasselbe. Wir haben eine Stelle aus dem Alten Testament und dann von Jesus aus dem Neuen Testament gehört. So, dieses Prinzip, dann wenn es um Vergebung, lass uns mal schrittweise schön dort rangehen. Wenn wir heute nicht durchkommen, kein Problem. Es ist besser, man geht gründlich durch, als wenn man dort durchrauscht und du weißt, es ist so ein sensibles, so wichtiges Thema ist. Nochmal zum Alten Bund gab es die Vergebung der persönlichen, unbewussten Sünden eines Israeliten durch ein Opfertier, musste das Blut dargebracht werden, um diese Sünde zu bedecken. Dann im großen Versöhnungstag wurden alle unbewussten, unbekannten Sünden des Volkes Israel von einem gesamten Jahr getilgt durch den Dienst des Hohepriesters und wiederum von Tierblut. Und dann die bewussten, willentlichen Sünden eines Israeliten wurden nicht vergeben. Dafür gab es kein Opfer. Also willentliche, bewusste Übertretung der Tora, ich sage nicht Gesetz, weil Gesetz steht nirgendwo im Alten Testament, steht immer Tora und das bedeutet die Anweisung eines Vaters an seine Kinder oder Erzieher an Schüler. Und das lesen wir in Hebräer 10, 28. Wenn jemand das Gesetz Mose verwirft, also wenn er es bewusst übertritt, muss er ohne Erbarmen sterben auf die Aussagen von zwei oder drei Zeugen hin. Also für diese gab es keine Vergebung. Und dann mal noch eine andere Aussage aus 4. Mose, weil das war jetzt im Neuen Testament. Jetzt gehen wir mal zurück, was der Schreiber des Hebräerbriefs jetzt hier sagen will. Da lesen wir im 4. Mose 15. Vers 30, 31. Wenn aber eine Seele, also ein Israelit, vorsätzlich bewusst sündigt, es sei ein Einheimischer oder ein Fremdling, so lästert sie den Herrn, eine solche Seele soll ausgerottet werden mitten aus ihrem Volk. Denn sie hat das Wort des Herrn verachtet, sein Gebot gebrochen, eine solche Seele soll unbedingt ausgerottet werden, ihre Schuld ist auf ihr. Ich lasse das mal unkommentiert, lasse das mal so stehen. Das ist nur eine Bestätigung dessen, was wir im Hebräerbrief lesen, wie das im Sündenvergebung hatte ihre Grenzen im Alten Bund. So, und wir lesen noch mal ein Beispiel, das damals gültig war und Gott hat sich in dieser Beziehung, auf diese Sache bezogen, nicht verändert, wie heutzutage viele behaupten. Und ich gebe diese Stelle mal rein, 3. Mose 20, Vers 13. Wie gesagt, das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern es ist das Wort Gottes. Und hier sagt das Wort, wenn ein Mann bei einem Mann liegt, als würde er bei einer Frau liegen, so haben sie beide einen Gräuel begangen. Sie sollen unbedingt getötet werden. Ihr Blut sei auf ihnen. So hast du ein praktisches Beispiel. Und bei allem, was heute zu diesem Thema gesprochen wird, Gott und das Wort haben sich in diesem Zusammenhang nie verändert. Es gibt Vergebung heute, für diese Dinge. Aber wie Gott diese Dinge sieht, hat sich nicht verändert. So, jetzt gehen wir zur Vergebung jetzt, die wir empfangen haben, im neuen Bund oder die für uns möglich geworden ist. Und hier gehen wir auch wieder diese Kategorien durch. Und zwar hat sich das jetzt, den großen Versöhnungstag gibt es bei uns nicht mehr, das hat Jesus ein für alle Mal für uns erledigt. Aber diese anderen beiden Kategorien gelten für uns im neuen Bund genauso. Es geht um die Vergebung der persönlichen Sünde, unbewusst oder was wir so tun, in Gedanken, Worten, Werken. Und es gibt auch eine Kategorie von bewussten, willentlichen, vorsätzlichen Sünden im neuen Bund, wo eine Grenze besteht, die nicht vergeben werden kann. So, aber wir fangen erstmal damit an, weil das ist ein Prozess, das ist ein Weg dahin, bis dieser Fall eintritt, wo diese Grenzen überschritten sind. Aber unsere persönlichen Sünden und dieser Vergebung, und wir müssen da immer wieder diesen Hohepriester, den wir jetzt im Himmel haben, Jesus vor unserem Auge haben. Und eine wunderbare Verheißung steht dort in Epheser 1, Vers 7. In Jesus, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretung nach dem Reichtum seiner Gnade. Und hier ist das Blut ganz klar zum Ausdruck gebracht. Wir haben Erlösung und Vergebung all unserer Übertretung, Sünd und Schuld nach dem Reichtum der Gnade Gottes durch das Blut von Jesus. Amen, das ist alles bereit und das hat Jesus natürlich getan für unsere vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Sünden, aber du musst es im Glauben jedes Mal abholen. Lasst uns in diesem Hinblick, was die Vergebung betrifft, nochmal Jesus als den Hohepriester betrachten, den wir jetzt haben. Und so sagt auch der Hebräerbrief 8, Vers 1, die Hauptsache von dem, was wir reden, ist, dass Jesus unser hoher Priester ist, der im Himmel für uns eintritt. Amen. So, und lasst uns mal noch mal von dieser Hauptsache sprechen, weil das hat etwas mit unserer persönlichen Vergebung, die ich in Anspruch nehme, täglich etwas zu tun. Und so lesen wir mal Hebräer 2, Vers 17 und 18. Und so, dass dir Jesus nochmal als der hohe Priester vor dein inneres Auge gemalt wird und dass du siehst, wer er ist und welche Charakterzüge er in sich trägt. Und so steht Hebräer 2, Vers 17, Jesus musste in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Das heißt, Jesus wurde dir und mir in jeglicher Beziehung als Mensch ähnlich, damit er ein barmherziger und treuer Hohepriester würde in dem, was Gott betrifft, um die Sünden des Volkes zu sühnen durch sein Blut. Denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. Das bedeutet, Jesus wurde in allen Formen von denkbaren Sünden versucht vom Teufel. In Gedanken, in Herzensgedanken, Worten und Werken. Der Teufel hat die ganze Zeit, wo Jesus auf dieser Erde war, er hat sich nach der Versuchung in der Wüste zurückgezogen. Er hat nur drauf geschaut, eine offene Tür bei Jesus zu finden, dass er das Gesetz, die Tora übertritt, eine Sünde begeht und somit hat der Teufel ein legales Anrecht. Der Teufel ist ein Legalist. Das heißt, er nutzt seine von Gott gesetzten Möglichkeiten bis ins letzte Detail aus. Das heißt, Sünde gibt dem Teufel immer ein Anrecht. Und so hat er das bei Jesus nicht gefunden. Und er hat ihn mit allen möglichen Versuchungen konfrontiert, nicht nur in der Wüste, sondern auch weiterhin. Das heißt, mit allen Dingen, die du zu Jesus kommst, die dein persönliches Leben betreffen, mit all deinen persönlichen Versuchungen, mit all deinen persönlichen Prüfungen, mit deinen Schwierigkeiten, mit deiner menschlichen alten Natur, mit all dem, was dich noch ausmacht, kannst du zu Jesus kommen als dein Hohepriester und er weiß, was sich in deinem Herzen abspielt und deinen Gedanken. Er hat dasselbe durchlitten in Form von Versuchungen, aber er hat überwunden. Amen. Er hat überwunden. Das ist schon der erste Ansatz der Gnade Gottes, dass die Gnade, das werde ich noch mehrmals betonen, weil das heutzutage weit auseinanderdriftet, die Gnade ist dazu da, dass dir deine Sünden vergeben werden. Punkt 1. Und die Gnade ist dir gegeben, damit du ein Leben ohne Sünde führen kannst. Punkt 2. Diese Überwinderkraft, die in Christus war, die Sünde zu überwinden, schon in Gedanken, die ist dir in Christus durch den Heiligen Geist gegeben. Das ist Gnade. Nächsten zwei Verse, was Jesus als den Hohepriester betrifft, Hebräer 4, Vers 15 und 16. Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. Hier steht es nochmal, Jesus verurteilt dich nicht. Wenn du mit deinem Sündenproblem, was dich bewegt, wenn du in Demut und echter Buße zu Jesus kommst, dann weist er dich niemals zurück. Und er verurteilt dich nicht, sondern hier steht's, er hat Mitleid mit dir, mit deinen menschlichen Schwachheiten, denn er wurde in all den Dingen versucht, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Das ist der Thron der Gnade, der jetzt zugänglich ist für uns alle Zeit, für die, nochmal zurück, für die Juden im Alten Bund einmal im Jahr, für uns alle Zeit offen, der Zugang zum Thron der Gnade. Und 1. Johannes 2, Vers 1 und 2 beschreibt uns das Johannes auch nochmal richtig gut. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, der hohe Priester, Jesus Christus, den Gerechten. Er ist das Sühneopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Der Fürsprecher, der im Himmel für dich eintritt, der Mitleid mit dir hat, der an allem versucht worden ist, wie du und ich, und der seine Gnade dir gern austeilt, wenn du ihn in Demut darum bittest. So ist es für uns wichtig, dass wir alle Zeit sensibel bleiben, empfindsam und gehorsam für die überführende Stimme des Heiligen Geistes, die dir gegeben ist. Weil der Heilige Geist, das Erste, was er wirkt, sind drei Dinge, die Jesus gesagt hat, was der Heilige Geist bewirkt. Das Erste ist, er überführt von Sünde. Und dies tut er nicht nur bei seiner Bekehrung, wie es heutzutage viele diese Stelle auslegen, sondern er tut es beständig. Und Überführung von Sünde bedeutet, der Heilige Geist ist Licht. Er ist Gott und er lebt im Tempel. Und der Tempel bist du, er wohnt in deinem Herzen, in diesem neuen Herz, was Gott dir gegeben hat. Und von daher gibt er Licht in deine Seele, in deinen Geist, in deine Persönlichkeit. Und dieses Licht des Heiligen Geistes deckt alle Finsternis, die sich in uns noch befindet, auf. Und das tut er beständig, weil er möchte, dass du Licht wirst, wie Christus Licht wird. Und deswegen müssen wir immer auf seine Stimme hören und ihm auch gehorchen, weil das dient zu unserem Besten. Und in diesem Zusammenhang möchte ich mal warnen vor zwei Extremen, die jeder von uns kennt, die ich auch kenne und die mir auch in personifizierter Form, also das eine Extrem wie das andere, hier und da immer mal wieder begegnet. Und das erste Extrem ist Verdammnis. Das heißt, es ist ein Christ, der sich bekehrt hat und der ist richtig gut mit dem Herrn unterwegs und er will nie wieder einen Fehler machen. Er will Gott gefallen und das ist richtig gut, die Motivation. Und er tut schnell Buße, er bittet Gott schnell um Vergebung. Aber er merkt, dass sein Wollen und sein Handeln noch etwas auseinanderklaffen. Das heißt, dass noch Dinge in seinem Leben sich befinden, die noch bearbeitet werden müssen. Und er kommt dann unter Verdammnis, wenn er immer wieder zurückfällt in bestimmte Verhaltensmuster und sie wieder vor den Herrn bringt. So, und dann leidet er auch noch stark Verdammnis. Sagt, oh nein, bin ich wieder zurückgefallen und dieselbe Sünde wieder getan. Und das trennt mich von Gott. Also es ist so ein Gefühl von Runtergedrücktsein, Verdammnis, Depression, Entmutigung, Gottesferne. So, und das ist aber nicht der Heilige Geist. Wenn der Heilige Geist dich überführt, dann bringt er Licht in die Finsternis und er zieht dich zum Kreuz, dass du diese Finsternis Jesus gibst, um Vergebung bittest und sein Blut empfängst, das dich reinwäscht und die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Das ganz simpel gesagt. Verdammnis trennt dich, der Teufel bringt Verdammnis und Verdammnis hält dir deine Sünden immer wieder vor, auch all diejenigen, die du schon bekannt hast, wo du schon drüber weg bist, er holt immer deine Vergangenheit raus. Diese Sünden, die Gott ja ins äußerste Meer geworfen hat, erinnert dich an die Dinge, die vor 10, 15 Jahren geschehen sind, die du schon mit dem Herrn bereinigt hast. Und er verurteilt dich. Der Teufel klagt dich immer an und verurteilt dich. Hast du das schon wieder getan? Hast du wieder diesen sündigen Gedanken gehabt? Hast du wieder dort versagt in deinem Herzen? Gott hat das gesehen und er verurteilt dich. Er ist ein Ankläger und Verurteiler. Und das bringt Verdammnis hervor. Und das zieht dich aus der Gegenwart Gottes heraus. Du getraust dich nicht, in die Gegenwart Gottes zu gehen, weil du ja wieder dieselben Sünden begangen hast. Das ist der Teufel und das ist ein Geist der Verdammnis. Und bei manchen Christen haben wir diese Dinge schon mal ausgetrieben. Weil es ein Dämon dahinter. Und wenn man so sagen darf, ein religiöser Geist. Das ist das eine Extrem, das andere, aber diese Verdammnis. Wenn du überführt wirst vom Heiligen Geist, lass das Licht leuchten, lass dich von ihm zu Jesus ziehen. Er zieht dich immer zu Jesus. Der Heilige Geist klagt dich nicht an, er ist genauso wie Jesus, er hat Mitleid mit dir und er verurteilt dich nicht. Er zeigt die Dinge klar auf, bringt dich ans Kreuz und sagt, bitte um Vergebung, lass das Blut dich waschen und genieß erneut die Gemeinschaft mit deinem Gott, die durch diese spezielle Sünde eine Distanz erfahren hat. So, und das andere Extrem, das sich auch in unserem Herzen befinden kann, ist wieder auf der Skala auf der anderen Seite angesiedelt. Und das sind Christen, die sagen, ich habe keine Sünde. Was soll ich denn jetzt bekennen? Mir ist nichts bewusst. Die gibt es nicht nur heute, die gab es schon damals zur Zeit der Apostel. Deswegen Lehre der Apostel. 1. Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 8. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Vers 10. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir Gott zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Es ist eine klare Aussage von Johannes hier, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, alles gut, dann verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, wir täuschen uns selbst. Und so leben manche Christen in einem sogenannten Frieden, der ein falscher Friede ist, wo sie in Selbsttäuschung leben. Wie gesagt, das ist das andere Extrem, hier ist die Verdammnis. Jemand, der ständig, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch gemacht, oh Gott ist nicht zufrieden mit mir, ich muss, ne? Da lebt nicht in Freiheit, gebunden von einem religiösen Geist. Und das andere ist aber auch ein religiöser Geist. Bloß auf der anderen Skala. Hypergrace. Keine Sünde, du musst nichts mehr vergeben. Alles in Ordnung, alles ist gut. Gott ist mit mir zufrieden. Dann machen wir Gott zum Lügner, nämlich den Heiligen Geist, der uns beständig überführt. Und sein Wort ist nicht in uns. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Also, wir wollen ja Gott nicht zum Lügner machen, weil Gott ist ja immer die Wahrheit. Wenn jemand lügt, sind wir es. Auch nicht Gott. So, und wenn Gott durch seinen Geist dir Dinge aufzeigt, und er geht eigentlich, wenn ich das durch mein Leben mal schaue, geht er immer tiefer ins Herz. Er fängt mit den äußeren Dingen an. Und das habe ich vor vielen Jahren mal mein Leben aufgeräumt. Wir hatten ja damals einen bekehrten, geisterfüllten Pfarrer hier vor 30 Jahren. Über 30 Jahren bin ich als junger Mensch hin. Ich habe gesagt, ich muss jetzt mein Leben aufräumen, wie viele von euch das jetzt auch schon gemacht haben. Ne? Und habe meine Sünden bekannt, alles, was ich noch nicht vor Menschen bekannt hatte bis dahin, alles auf den Tisch gelegt. Und da hat sich das angehört und hat gesagt, der Herr vergib dir. Und ich weiß noch, ich bin dort aus dem Haus raus und ich bin auf der Straße lang gelaufen. Ich kann mich an den Moment immer noch erinnern. Ich bin gelaufen in einem Gefühl, als würde ich die Erde nicht berühren. Hatte nicht der Jonas, hatte das Bild, wer von euch zwei? Der Jakob, ne? Der Jonas, du hattest heute genau exakt das Bild, was super zur Predigt, was du hattest, wo diese Person ans Kreuz gegangen ist, die Sünden abgelegt und dann hat er gesagt, wo ist mein Rucksack hin? Ne? Und so ging es mir. Ich bin gelaufen, ich habe gedacht, ich berühre die Erde nicht. So leicht. Die ganze Sündenlast, ich war damals noch nicht so alt, aber hat sich schon was aufgetürmt, weil der Heilige Geist mal das Licht scheinen lässt und ich bin so frei nach Hause. Amen. Sünden, also eine Lebensbereinigung ist doch was Großartiges. Amen. Halleluja. Das ist so, so wichtig. Was ich sagte, dann hat es aber nicht aufgehört. Dann der Heilige Geist geht immer tiefer. Er geht immer tiefer rein in Verhaltensmuster. Und seit einer gewissen Zeit fängt der Herr an, mit mir so Dinge wieder mal tiefer zu studieren und durchzubuchstabieren. Und wenn man das durchbuchstabiert hat und praktisch gelebt, dann kann man auch drüber reden. Nämlich Leben im Geist. Was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist in diesen Prozess zu gehen. Und wie, ich kann nur sagen, er bringt die Veränderung. Amen. Und manchmal so Sachen drauf, gestern sagte Simone zu mir, seit einer gewissen Zeit bist du noch liebevoller zu mir, wie vorneweg. Ich dachte, ui. Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe bloß das, worüber ich jetzt rede oder noch reden werde, habe ich praktiziert. Und du merkst die Frucht gar nicht selbst, aber andere kriegen es mit. Du merkst es innerlich. Amen. Und ich kann nur sagen, das Wort ist wahr. Jesus steht zu seinem Wort. Die Gnade wirkt im Herzen einer Veränderung. Amen. Die Gnade ist wirksam. Nicht nur Vergebung, sondern die Kraft, Dinge zu verändern. Amen. Hast du gut gesagt? Werde ich mal merken. So, das heißt, der Heilige Geist muss auch immer tiefer gehen in unser Herz, weil der Teufel arbeitet immer im Verborgenen. Er arbeitet immer im Hintergrund und mit dem, was wir in unserer Persönlichkeit noch so stark drin haben und nicht bekannt haben, da hält er die Hand drauf, entdeckelt, dass wir ja nicht dort rankommen, dass wir das Licht des Heiligen Geistes dort nicht ranlassen. Das bedeutet, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, verführen wir uns selbst. Die Wahrheit ist nicht in uns, wir machen Gott zum Lügner. Stattdessen sollten wir ihn bitten, dass er uns Licht schenkt und uns von unseren inneren Dingen überführt. Amen. Weil wir oft selbst denken, wir sind so gerecht, so gut. Und der Heilige Geist sagt, mein Lieber, ja, aber auf deinem weißen Wand sind Gewand der Gerechtigkeit sind noch so viele schwarze Flecken. Lasst uns mal rangehen, die zu bearbeiten. Na, letzte Woche hier super dargestellt von den unseren Kinderschauspielern hier von. Amen. Das heißt, der Heilige Geist sieht von innen heraus die Dinge. Bitte ihn, dass er dir Licht schenkt. Weil es geht nicht nur um unsere Worte, die in eine falsche Richtung gehen können, was das Fleisch oder Sünde betrifft, oder unsere Taten, sondern alles beginnt mit unseren Herzensgedanken. Und das hat Jesus schon gesagt. Er sagt, aus der Fülle des Herzens redet der Mund. Und aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Ehebruch, und erzählt dort viele Dinge aus. Jesus sagt, es kommt alles aus dem Herzen eines Menschen hervor. Bevor es zu einer Tat wird oder einem Wort, sind erst im Herzen ganz viele Dinge am Start. Und die kennt Jesus, nämlich unsere inneren Herzensgedanken. Und Gott sieht das alles, was wir jetzt denken, im Moment. Schauen wir alle fromm aus. Aber im Herzen, was sich da abspielt, das sieht Gott. Amen. Und das sind Dinge, die bei ihm auch eine Bedeutung haben, die bei ihm niedergeschrieben werden, nämlich unsere inneren Herzensgedanken, unsere inneren Absichten und Motivationen. Und das sagt Paulus, dass am Tag des Gerichts, 1. Korinther 4, Vers 5, das heißt, wenn jeder persönlich vor dem Richterstuhl Christi steht, dann werden alle verborgenen Absichten, vielleicht kann man das Stelle mal einblenden, 1. Korinther 4, Vers 5, alles, was in unserem Herzen im Verborgenen, was kein Mensch, nicht mal der Ehepartner mitgekriegt hat, das wird vor dem Richterstuhl Christi, wird es offenbar. Weil Gott ist Licht und er bringt alles ans Licht und nämlich das Verborgene. Der Teufel versucht alles im Verborgenen zu halten, weil mit dem, was im Verborgenen ist, was wir nicht bekennen, was wir nicht zugeben, was wir nicht ans Licht bringen, mit dem kann er arbeiten. Und Gott sagt aber, ich will das von dir entfernen, bring es mir, damit du Licht wirst, damit am Tag des Gerichts die verborgenen Absichten deines Herzens offenbar werden und dass du deinen Lohn von Gott empfängst. Amen. Und was ist mit Absichten in unserem Herzen, die etwas anders gelagert sind? Na, dann empfängt man halt keinen Lohn. Aber Jesus bringt das Verborgene der Finsternis aus deinem Herzen alles ans Licht und all deine Herzensabsichten durch dein ganzes Leben hindurch werden alle vor Gott offenbar werden. Deswegen müssen wir mit den inneren Dingen umgehen. Und ich kann euch ein Gebet empfehlen, was ich immer mal bete, was in den Psalmen steht, was David selbst schon gebetet hat. Und dort steht im Psalm 139, Vers 23 und 24, Herr, erforsche mich, oder erforsche mich, oh Gott, erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, oder prüfe mich und erkenne, wie meine Gedanken sind, und sieh, ob ich auf einem bösen Weg bin und leite mich auf einem ewigen Weg. Lasst uns doch, wenn wir denken, es ist alles okay bei uns, den Herrn bitten, dass er unser Herz erforscht. Und dass er unser Herz erkennt und dass er uns prüft und erkennt, wie unsere Gedanken eigentlich gelagert sind. Dass er uns von allen bösen Wegen entfernt und uns auf dem Weg des Lebens, auf dem ewigen Weg weiterleitet. Amen. Und das kann ich dir nur empfehlen, bete das. Psalm 139, 23 und 24. Und eigentlich ist diese Zusammenarbeit mit dem Heiligen Geist in dieser Hinsicht ist die sehr heilsam. Das ist wie wenn ein Freund dir diese Dinge mitteilt. Wie gesagt, nochmal, er verurteilt dich nicht, er klagt dich nicht an, er hat Mitleid mit dir, er kennt deine Schwachheiten, aber er zieht sie alle ans Licht, damit wir damit umgehen, das Blut anwenden. Amen. Lasst uns nochmal zum Schluss, dann machen wir erstmal einen Schnitt. Lasst uns nochmal der Frage nachgehen, weil da gibt es auch Unsicherheiten, auch bei Christen heutiger Tage. Was bin ich denn nun? Bin ich ein Sünder? Wie Luther in seinem Bußgebet, was vielen Kirchen sonntags gebetet wird. Ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünden, Missetaten, die ich bekam. So, und dann spricht der Pastor die Absolution und dann sind die Sünden für eine Woche vergeben. Ich habe dieser Tage noch von einem Bruder aus der Kirche hier eine andere Aussage gehört. Mir ist das schon so weit entfallen. Wir sind schon über 20 Jahre raus. Und er sagte, beim Abendmahl, wenn ich das Abendmahl nehme, werden mir alle meine Sünden vergeben. Das ist Magie. Du solltest ohne Sünde zum Abendmahl gehen. Das sagt das Wort. Prüft euch selbst, bevor ihr das Abendmahl nehmt, damit ihr euch nicht zum Gericht dringt. Aber das Abendmahl ersetzt nicht die Sündenbekenntnis und das praktische Anwenden des Blutes. Und auch wenn du so ein armer, elender, sündiger Mensch das sprichst und der Pfarrer spricht dann die sogenannte Absolution, sind dir deine Sünden nicht vergeben. Sondern du musst sie persönlich einzeln zu Christus bringen. Amen. So, was sind wir nun jetzt? Arme, elende, sündige Menschen oder sind wir Heilige in Christus? Also wenn wir nochmal auf die letzte Woche zurückkommen zum Familiengottesdienst, die Claudia stand ja halt vorn mit einem weißen Gewand, was das Gewand da das schwarze Gewand deiner Sünde wurde dir ausgezogen. Bei deiner Bekehrung, Wiedergeburt und du hast das weiße Gewand hier angehabt und bist in die feste Burg Gottes gegangen. Amen. So, du bist von einem armen, elenden, sündigen Mensch aus der gefallenen Natur des ersten Adam hineingewechselt in Christus als ein Kind Gottes, eine Tochter des Allerhöchsten, geheiligt, gereinigt, gerechtfertigt, mit dem Gewand der Gerechtigkeit begleitet. Amen. So, und so müssen wir uns heute auch sehen. Nämlich als Heilige und von Gott angenommene Kinder. Und ich gebe da mal noch den biblischen Beleg. Und ich habe extra die Gemeinde rausgesucht, die Gemeinde in Korinth, wo der Paulus ganz viele Sünden auflistet, die in dieser Gemeinde vorhanden waren. So, und bevor er ihre Sünden angeht, nämlich die Befleckung ihres Gewandes der Gerechtigkeit, spricht er sie an, und zwar nicht als die elenden Sünder von Korinth, sondern er spricht sie an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. So bezeichnet Paulus die Gemeinde in Korinth, wo er doch wusste, dass dort viele Dinge im Argen waren. So schreibt er den apostolischen Brief, um das gerade zu richten. Er bezeichnet sie als Geheiligte in Jesus Christus, berufene Heilige und nicht nur in Korinth, sondern an allen Orten. So bezeichnet Paulus, der Apostel, jeden wiedergeborenen Christ, der durch Buße und Glauben den Messias angenommen hat, reingewaschen wurde, bezeichnet er als Heiligen und Geheiligten, berufenen Heiligen. So. Und so kannst du, wenn du Christus angenommen hast, wiedergeboren bist, kannst du mal zu deinem Nachbar sagen, du Heiliger, du berufener Heiliger, der du hier bist. Amen. Auch wenn ich dir deinen Heiligenschein jetzt nicht so wahrnehme, das Wort Gottes sagt, du bist heilig und du bist in Christus geheiligt und ein berufener Heiliger. Amen. So, und am Ende, das war der erste Brief Anfang, und jetzt gehen wir mal am Ende des zweiten Briefes. Zuvor spricht er verschiedene Sünden an bei den Korinthern, wie Neid, Streit, Eifersucht, Parteiungen und so weiter. Also alles im zwischenmenschlichen Bereich. Und er sagt, ihr seid noch total im Fleisch. Und dann sagt er im Vers 20, Kapitel 12, denn ich fürchte, wenn ich zu euch komme, könnte ich euch nicht so finden, wie ich wünsche. Ihr könntet auch mich nicht so finden, wie ihr es wünscht. Es könnte Streit unter euch sein, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, Verbreitung von Gerüchten, Aufgeblasenheit und Unruhen. Also das, wie nennt man das? Gemeindeleben. In Korinth. In Korinth. Ja? Wir sind ja die berufenen Heiligen hier, Joa, okay? Aber das war die Urgemeinde, gegründet vom Apostel Paulus. Die waren noch voll im Fleisch, obwohl sie in Christus geheiligt wurden. Und diese Dinge, die Paulus hier aufzählt, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Verleumdung, hin und Rücken reden, Gerüchte verbreiten, Aufgeblasenheit und Unruhen, also Unordnung, also Durcheinander. Diese Dinge haben das Gewand ihrer Gerechtigkeit verunreinigt. Und Paulus geht sogar noch weiter. In Vers 21 sagt er, so dass mein Gott mich nochmals demütigt bei euch, wenn ich komme, und ich trauern muss über viele, die zuvor schon gesündigt und nicht Buße getan haben, wegen ihrer Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung, die sie begangen haben. Hier fügt er zu dieser ganzen Palette der Charaktereigenschaften, der fleischlichen Charaktereigenschaften, fügt er noch hinzu Unzucht, Unreinheit und Ausschweifung. Also in diesem ganzen Bereich der Sexualität. Korinth war eine Hafenstadt und da sind viele ehemalige männliche und weibliche Prostituierte zum Glauben gekommen. Und die Stadt war von diesem Geist der Unreinheit ganz stark geprägt, so wie es eine ganz enge Verbindung Griechenland, ne, vom Geist des Humanismus mit dem Geist der Unreinheit gibt. Und deswegen findest du so viel Unreines, Homosexuell, das ganze Perverse in Deutschland, weil Deutschland regiert wird vom Geist des Humanismus. Diese zwei Geister arbeiten immer Hand in Hand. Das siehst du unter antiken, im antiken Griechenland, hier bei den Korinthern und heutigen Tages. So, und Paulus sagt, Mensch, meine Heiligen und meine Geliebten, die in Christus Geheiligten, wenn ich nochmals zu euch komme, wird mein Gott mich vor euch demütigen. Und ich muss trauern, wenn ich sehe, dass es bei euch viele gibt, die geheiligt wurden in Christus, aber jetzt gesündigt haben und nicht Buße getan haben. So viel dazu, man muss nur einmal Buße tun. Paulus hat gesagt, ich habe euch das doch gelehrt, wie ihr mit euren Sünden umgehen sollt. Bekennt sie, Buße heißt, in die entgegengesetzte Richtung gehen. Die Kraft der Gnade in Anspruch nehmen. Und das hat ihn, er sagt, wenn ich komme, werde ich gedemütigt. Und das macht den Paulus, macht den fertig. Das demütigt ihn, weil er sagt, ich habe euch alles gelehrt, das Evangelium. Ihr seid mit dem Geist erfüllt, ihr seid geheiligt. Und trotzdem kommt er aus diesen alten Mustern von Unreinheit, Unzucht und Ausschweifung. Heute müsste man sagen, Pornografie und so weiter, nicht raus. Ihr habt nicht Buße getan. Ich muss mit euch nochmal von vorne anfangen. Ihr Lieben, und unsere Gesellschaft ist von diesen Dingen so sehr geprägt, und das macht auch an Christen keinen Bogen, wenn du noch in solchen Dingen drin steckst, du heute Buße, kehre um, bekenne das vor Jesus, bring es ans Kreuz, und empfange deine Gnade, das zu überwinden. Amen. Ich habe jetzt erst ein Zeugnis gehört von dem Bruder, der vor Jahren ein Problem hatte, weil es waren schwierige Verhältnisse da, und mit Selbstbefriedigung, und kam einfach nicht los. So, und das ist Unreinheit und Unzucht, das ist nicht, was in Gottes Willen ist. Und das führt dich nicht in den Himmel. So, und er sagte ich immer wieder, ich komme dir davon nicht los. Und da habe ich zu ihm gesagt, die Gnade Gottes ist dir gegeben zur Vergebung. Und die Gnade Gottes ist dir gegeben zum Überwinden. Und wenn dir das Maß der Gnade jetzt nicht reicht, dann bitte Gott um das doppelte Maß der Gnade. Ich sagte, aber die Gnade wirkt. Und der Asheim hat gesagt, Herr, gib mir die doppelte Gnade. Und das ist schon ein paar Jahre her. Und jetzt, diese Woche, sagt er zu mir, ich bin frei. das doppelte Maß der Gnade hat gewirkt. Ich bin seitdem frei. Amen. Ein anderer Bruder, nicht von hier, ähnliche Dinge, krasse Sachen am Start, die Ehe fast auseinander, krasse Sachen, hat das alles vom Herrn gebracht. Ich habe ihn nur zum Kreuz geführt. Er sagt, bekenne das vor Jesus. Praktische Anwendung. Lass dich reinwaschen. Bekenne vor Gott und den Menschen und vor deiner Frau. Lass dich reinwaschen durch das Blut. Und empfange die Gnade, nicht wieder zu diesem Ding zurückzugehen. Schon eine ganze Weile her, da hat mir vor kurzem geschrieben, ich bin so dankbar, was der Herr getan hat. Ich lebe in absoluter Freiheit. Unsere Ehe geht es gut, auch in diesem Bereich, weil der leidet doch die Ehe drunter. Ne? So, uns geht es gut. Amen. Ich sage nur, danke Jesus. Seelsorge bedeutet, die Menschen zum Kreuz zu führen. Amen. Und jegliche Seelsorge, die das Kreuz ausblendet, ist nicht von Gott. Möge es auch so zu heißen oder sonst wie. Alles, was das Kreuz aus dem Mittelpunkt entfernt, kommt nicht von Gott. Aber dort ist Mitleid, da ist Erbarmen mit uns, Annahme. Jesus versteht dich. Er verurteilt dich nicht, klagt dich an, weist dich nicht zurück. Er zieht dich regelrecht zu sich. Komm zu mir, lass dich waschen und empfange meine doppelte Gnade, dass du in Freiheit lebst. Amen. So, soweit dazu. Amen. Vater, wir danken dir, dass du gut bist, Herr, und danke, Vater, für deine Liebe, für deine Langmut, Gnade und Geduld mit uns. Danke, du bist allein, bist gut. Wenn schon die Engel drüber staunen und die alttestamentlichen Propheten diese Gnade gesehen und geweissagt haben, und die Engel schon ein Problem haben, damit klarzukommen, was du für eine Gnade und Erbarmen mit uns hast, umso wie viel mehr wir. Und wir wollen dich, Vater, ehren. Wir wollen dich hochachten. Wir wollen dich wertschätzen und wollen Ehrfurcht vor dir stehen und dir danken, dass du uns deinen Sohn als Sühneopfer gegeben hast für unsere Sünden, der unseren Zorn oder deinen Zorn auf unsere Sünden und unsere Sünden getragen hat. Und wir danken dir, Jesus, dass du gekommen bist, den Himmel verlassen hast, alles zurückgelassen hast und Mensch geworden bist wie wir. Du hast uns so sehr mit uns, hast du dich identifiziert, dass du all unsere Schwachheiten in einem menschlichen Körper erlebt hast, 33 Jahre lang. Alle Versuchungen des Teufels, die Tag und Nacht auf dich eingestürmt sind. Und du hast die Tora deines Weisung deines Vaters gehalten. Weil das gute Gebote sind, die zu unserem Besten dienen. Ich danke dir, Jesus, dass du all unsere Sünden, all unser Versagen, auch das, was in unserem Herzen sich abspielt, all die üblen Absichten und Motivationen, all diese Dinge hast du ans Kreuz genommen. Du wurdest zur Sünde für uns. Hast uns Versöhnung, Vergebung und einen gerechten Stand vor Gott erkauft. Danke, dass du uns nicht nur vergeben hast, sondern auch mit deiner eigenen Gerechtigkeit begleitet hast, sodass wir jetzt, auch wenn noch Dinge sich in unserem Herzen befinden, und wir geben auch zu, Vater, wir wollen uns nicht selbst betrügen und dich nicht zum Lügner machen. Es sind noch Dinge, die zu bearbeiten sind in uns. Aber doch siehst du uns als Heilige und Geheiligte in Christus, die der Reinigung bedürfen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du bei jedem Einzelnen, der jetzt hier ist oder die vielen, die zu Hause zuhören, dass du an jedem Herzen arbeitest, dass du Licht hineinscheinen lässt, die verborgenen Dinge herausziehst oder dass sie uns bewusst werden, damit wir sie bearbeiten mit dir, das Blut praktisch anwenden. Und ich danke dir für immer mehr Licht in uns, in der Gemeinde und bei all denjenigen, die es hören. In Jesu Namen. Amen.